Tö. Hier ist der Florian. Wie alle zwei Wochen produziere ich und moderiere ich den Echte Papas Podcast zusammen mit meinem, sagt man Sidekick?
Ich hätte jetzt Co-Host gesagt, aber nenn mich, wie du magst. Naja, also ich nenne mich Marco.
Das möchtest du nicht.
Ich nenne mich Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas.
Man muss ja auch gar keine Hierarchie hier bilden. Wer ist Co-Host, wer ist Sidekick? Wir sind einfach beide echt.
Stimmt, wir sind echt. Echt, und apropos echt oder nenn mich, wie du willst. Elternabend ist so gerade das große Thema, weil neue Schuljahr hat ja angefangen, vorgeführt 5 Monaten, aber die ganzen Elternabende, die danach kamen, das ist ja für manche Eltern auch ein ziemlicher Marathon, ne? Also nö, gerade die, die ja auch mehrere Kinder in der Schule haben, wie wahrscheinlich du. Ach nee, du hast ja, das ist ja reduziert jetzt nur noch auf 1, ne?
Genau, mein Sohn hat ja gerade Abi gemacht.
Ja, siehst du,
Ich habe viel Elternabenderfahrung.
Viel Elternabend, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich muss bei Elternabend immer an den Film Gott des Gemetzels denken. Weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
Nee, leider nicht.
Fragezeichen sehe ich bis hier.
Ist das deine Frage heute, die Einstiegsfrage?
Nein, da bin ich ja noch nicht so weit. Das ist wie auf dem Elternabend, da muss man Geduld haben, Marco. Warte. So, und Gott des Gemetzels, wer den mal gesehen hat, der wird wissen, worauf ich hinaus will. Es geht um Persönlichkeiten. So ein Elternabend, ne, da geht es ja nicht um die Kinder, sondern geht es ja am Ende des Tages um die Eltern ja selbst.
Kann man so sehen und kann man
das bei dir,
sehen.
Ist das bei dir auch so? Sind da so schräge Eltern dabei, bei denen du dir denkst, what the fuck?
Ja, aber ehrlich gesagt, so ist halt die Welt, ne? Auch bei mir im Büro gibt's schräge Leute, auch in der Familie gibt's schräge Leute.
Ja.
Und bei Elternabenden. Ja. Und man muss sagen, so, es geht ja auch nicht jeder hin, ne? Also viele drücken sich ja auch für Elternabenden, wahrscheinlich aus Gründen. Und aber kann man ganze Bücher drüber schreiben über das Thema.
Oh, gut, dass du es sagst.
Ja, genau. Schlage ich die Brücke zu unserem heutigen Gast. Das ist nämlich Sebastian Fitzek.
Aber nicht irgendein Sebastian Fitzek.
Nein, der Sebastian Fitzek. Genau, den kennen viele halt von seinen Thrillern. Aber er hat auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Elternabend, was so ein bisschen aus seinem Genre raus schlüpft. Das ist auch gruselig, aber es ist auch lustig.
Ja, Elternabende sind nun mal einfach gruselig. Das liegt in der Natur der Sache.
Aber je nachdem, wie man sie betrachtet, können sie auch verdammt lustig sein.
Das stimmt.
Ja. Und Sebastian, wie gesagt, hat dieses Buch geschrieben, hat auch viel Erfahrung, weil er hat 5 Kinder. Und deshalb sollten wir heute einfach mal mit Sebastian Fitzek über das Thema Elternabende sprechen.
Sollten wir tun. Machen wir sofort.
Okay, super. Dann lassen wir ihn rein. Ich freue mich total und ich hoffe, es wird nicht zu gruselig. Ich glaube, es wird auch ein bisschen lustig. Werbung. Dichte Bäume, klare Luft und neugierige Waldbewohner. Der skandinavische Wald ist ein Ort voller Ruhe und Magie. Perfekt für kleine Träumer. Mit der neuen Kollektion Skogsduva von IKEA kommt der skandinavische Wald zu euch nach Hause. Und zwar direkt ins Kinderzimmer. Die kuscheligen Plüschtiere sind die perfekten Gefährten für eure Kids. Ob Schneeeule, Luchs oder Ottermama mit Baby. Insgesamt laden 7 niedliche neue Stofftiere zum Spielen und Kuscheln ein. Und das Beste, hergestellt werden die Plüschtiere aus recyceltem Material und sind somit nicht nur niedlich, sondern auch nachhaltig und 100% kuschelig. Schaut doch mal in den Shownotes vorbei, da findet ihr noch weitere Infos. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gesprächspartner. Ja, hallo Sebastian Fitzek, sag ich mal. Schön, dass du da bist, Sebastian. Mit den echten Papas.
Ja, ich freue mich. Hallihallo.
Wir freuen uns auch total und es gibt ja auch einen guten Grund, warum wir heute sprechen. du hast nämlich einen neuen Thriller am Start, nämlich das Kalendermädchen.
Genau.
Aber jetzt fragt man sich natürlich so, was hat das denn mit Papas zu tun? Können wir später nochmal drauf zurück? Denn bevor wir auf das Kalendermädchen zu sprechen kommen, wollen wir noch einmal kurz auf dein letztes Buch zu sprechen kommen, das ja den Titel trägt Elternabend und der, ja, das ist der Haupttitel und dann gibt es einen Untertitel, der heißt kein Thriller, Klammer auf, auch wenn der Titel nach Horror klingt, Klammer zu. Also du bist so ein bisschen deinem typischen Genre untreu geworden und da stellt sich natürlich die Frage, wie kam es zu diesem Buch und zu diesem kurzfristigen Genrewechsel? Magst du das kurz erzählen?
Also, ja, gerne. Ich habe ja 5 Kinder mittlerweile und ich bin demzufolge relativ häufig auch auf Elternabende. Nicht auf allen, das geht gar nicht. Aber Elternabende, ich bin ja auch immer auf der Suche nach Neudeutsch Settings, in denen man Thriller stattfinden lassen kann und habe gemerkt, da stoßen doch beim Elternabend so einige verhaltensauffällige Menschen aufeinander. Und das ist schon manchmal ein gruseliges Setting. Und dann dachte ich mir aber, nee, das ist doch eher für eine Komödie etwas. Und habe dann drüber nachgedacht, bin auf die Idee gekommen, auf die Geschichte gekommen von 2 Menschen, die gar kein Kind haben, die zufällig auf so einem Elternabend landen, die sich da verstecken müssen und jetzt auf einmal sich als ein Elternpaar ausgeben, was sonst noch nie auf dieser Schule sich hat zeigen lassen. Naja, und so entstand eben das eher zufällig, aber eben auch wie so oft aus der Langeweile heraus, auf Elternabenden langweilt man sich auch häufig eine Runde.
Aber du hast das Buch nicht komplett auf einem Elternabend geschrieben.
Nein, 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 nein. Also so lange dauerten diese Elternabende dann auch wiederum nicht.
Wobei das ja, mich hat das im ersten Moment so ein bisschen an Gottesgemetzels erinnert, wo ne, dieses eine Setting nur im Wohnzimmer, wo die Eltern der beiden Jungs sich gegenüber sitzen und den ganzen Abend da nur irgendwie, so. Aber du hast 5 Kinder, hast du gerade gesagt, und gerne, du bist auf den einen oder anderen Elternabend. Ja. Was waren denn so deine lustigsten Momente oder schläfrigsten Momente, wie auch immer, also die extremen, weil
es gibt einige habe ich sogar verarbeiten können in der Komödie. Den einen hatten wir im Kindergarten, habe ich den erlebt. Dort war der allererste Elternabend und die Erzieherin stellte einen, das war, glaube ich, sogar ein Kassettenrekorder, ganz oldschool, in die Mitte und sagte so, wir spielen jetzt alle Stopptanz, wir tanzen sich an und wenn sie auf Stopp drückt, vor denjenigen, vor dem man stehen bleibt, dem stellt man sich dann vor.
Mit den Eltern.
Das war die Vorstellungsrunde mit den Eltern, ja. Und da saß dann noch einer, der auf diesem viel zu kleinen Stuhl mit dem, wir sind ja nicht im Kindergarten, aber genau da waren wir. Aber da haben sich alle geweigert. Und diese pädagogisch wertvolle Idee wurde nicht umgesetzt. Aber in meinem Roman kam es schon dazu. Und eine andere skurrile Situation die war so skurril, dass ich sie nicht habe, also das hätte ein Riesenfass aufgemacht, das habe ich dann lieber gelassen. Die ist nicht verwurstet worden im Elternabend, also in dem Buch. Das war in der ersten Klasse und da ging es um die Wahl zum Elternvertreter. Und da ducken sich ja mal so alle gerne weg, aber die war so, dass man einen Namen aufschreiben sollte, wie man empfiehlt und den nach vorne reichen und die Lehrerin macht eine Auswertung und die hat dann vorgelesen und ein Ehepaar hat tatsächlich, es waren auch beides Psychologen, muss man dazu nochmal sagen, haben allen Ernstes Jesus Christus draufgeschrieben. Und die Lehrerin meinte dann nur, ja, er steht aber heute nicht zur Wahl. Und alle hätten sich aber göttlichen Beistand gewünscht in dieser Minute, weil es war schon recht fortgeschritten wieder mal. Also das war auch etwas, wo ich dachte, oha, alles klar. Habe ich aber nicht, wie gesagt, darüber habe ich nicht geschrieben. Das waren so die 2 skurrilsten Erlebnisse. Wiederum ein drittes Erlebnis habe ich von einem Bekannten erfahren. Der ist gewählt worden zum Elternvertreter. Allerdings hat er erst am Ende des Elternabends mitbekommen, dass er in der falschen Klasse sitzt. Und für einige Verwirrungen gesorgt, ja.
Okay, also hast du ja eine Menge Erfahrung auf Elternabende, ja. Was ich auch total gut finde, weil wenn man oftmals, also ich gehe auch eigentlich gerne zu Eltern, oder gerne ist vielleicht übertrieben, aber ich gehe auch zu Elternabenden und oftmals ist es ja tatsächlich so, dass man da als Mann, es gibt nicht so viele Männer auf Elternabende, aber du scheinst da jetzt nicht zu denjenigen zu gehören, die sich drücken.
Nee, gar nicht. Und ich muss auch sagen, das hielt sich so ein bisschen die Waage bei uns. Dann gab es ja streckenweise wegen auch Corona nur die Online-Elternabende, aber da waren dann sehr häufig sind beide Elternteile da gewesen. Und es sind aber in der Regel auch wirklich die Männer dann immer gewesen, die kruderweise so diese Fraktion, die Fragen stellen, die sich auch nur auf ihr Kind bezieht. Ja, also anstatt das nach dem Elternabend im Zweiergespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin zu klären, haben die dann die ganze Runde aufgehalten. Und es waren häufig die Männer, die dann ganz spezifische Fragen hatten zu ihrem Kind. Und das wurde dann immer in die Länge gezogen dadurch.
Mhm. Wie ist es denn für dich auf so einem Elternabend? Man kennt ja nicht nur deinen Namen, man kennt auch dein Gesicht. Mhm. Und als Prominenter auf dem Elternabend, kann ich mir vorstellen, hat man immer so eine Sonderstellung. Muss man da automatisch irgendwie das Protokoll führen als Schriftsteller? Nee, nee. Oder gibt man am Ende Autogramme? Oder?
weder noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen an Berlin. Es liegt aber auch daran, dass ich jetzt nicht der Musik-, Film-, Fernsehstar bin, sondern eben der Autor. Und es gab auch, das ist ja schon eine Weile her, es gab auch einige, die Lehrerin beispielsweise, die wusste gar nicht, überhaupt nicht, wer ich bin. Also klar, dass der jetzt der Sohn vom David bin schon, aber ging es nämlich, das habe ich wiederum auch verarbeitet im Buch, dann ging es nämlich darum, dass ob Eltern nicht Praktikaplätze vergeben für die Schülerin, und dann sollte jeder mal so sagen, was er beruflich macht und so, und die meint dann, und dann sollte ich beginnen und sagen, wäre es nicht mal auch schön, wenn vielleicht könnten ja einige Kinder auch bei Ihnen ein Praktikum machen, ja, und sagen, das waren so dritte Klasse, ja, dachte ich, naja, also ich weiß nicht so. Und dann hat schon ein anderer, der übrigens auch beim Schulbuchverlag arbeitet, der gegenüber saß, der fing schallend an zu lachen und hat sich vorgestellt, wie ich jetzt die Kinder so in die Psychothriller-Szene einarbeite. Dann habe ich erstmal gesagt, er würde jetzt nicht so empfehlen. Das heißt also, nö, das ist, also ich muss eigentlich auch sagen, meine Frau sagt oft, ich würde gar nicht mitbekommen, wenn Leute über mich reden oder so. Und ich kriege das auch wirklich nicht. Manchmal kommen Menschen auf mich zu und wollen ein Selfie machen, jetzt nicht nur auf Elternabenden, sondern woanders. Und dann sehe ich noch an ihrem Handy, was sie zuletzt gegoogelt haben, nämlich mich, um zu gucken, ist das wirklich? Und dann mal schnell die Bildersuche aktiviert bei Google. Also man ist zwar so vom Namen her bekannt und vom Gesicht her auch schon ein bisschen, aber das eine und das andere zusammenzubringen, dieser Gap, der gibt mir dann schon nochmal die Freiheit, unerkannt durchs Leben zu gehen.
Nochmal zurück zu deinem Buch Elternabend. Also in dem Roman, du hast das ganz kurz schon skizziert, die Geschichte, flüchten ja eine Frau und ein Mann vor der Polizei und landen aus Versehen auf einem Elternabend. Ja. Geben sich als Elternpaar eines Schülers aus, das man dort bisher auch noch nicht gesehen hat. Also das heißt, eigentlich perfekt. Und dann passieren total absurde Dinge. Und du hast gerade schon gesagt, was nicht erfunden ist.
Ja, genau.
Aber also letztendlich sind das ja schon so absurde Sachen. Musstest du überhaupt was dazu erfinden? Ich habe so das Gefühl, dein Erfahrungsschatz an Elternabend-Anekdoten ist riesig. Vielleicht
ja, der ist riesig. Und dann musst du auch bestimmte Sachen weglassen. Die Klassiker beispielsweise, die Wahl zum... Wer ist Protokollführer? Ja, das ist ja immer so eine Sache am Anfang. Wo alle betreten nach unten gucken. Da habe ich, so eine Sache habe ich gar nicht mehr mit eingebaut. Andere musste ich natürlich hinzufügen, auch wegen der Handlung, weil im Grunde genommen, das ist ja wieder das Erstaunliche, auch bei der Komödie bin ich beim Kernthema, dem Tod, in dem Fall auch Suizid, treu geblieben. Es ist halt nämlich so, dass der Schüler, als dessen Eltern sie sich ausgeben, der ist der größte Rüpel. Wahrscheinlich kommen deswegen auch die wahren Eltern nicht hin, weil sie keine Lust haben, sich ständig irgendwelche Vorhaltungen machen zu lassen. Und die fangen an, diesen Schüler, den sie gar nicht kennen, zu verteidigen. Das ist ihr Kind. Und sie sehen dann anhand von Zeichnungen, die dann in dem Raum hängen, Bilder, die auch der Hector, so heißt er, gemalt hat, da kann der eine analysieren, das geht dem nicht gut, diesem Hector. Und probiert sich jetzt in die Seele dieses Jungen, den er gar nicht kennt, irgendwie hineinzuarbeiten, auch anhand der Gespräche und dessen, was er hört. Das auf der einen Seite, also es ist eher tragisch-komisch wird das dann. Und hat dann auch einen völlig ernsten Hintergrund. Und das ist natürlich dann am Ende eine rein fiktive Geschichte, angereichert mit wahren Erlebnissen.
Mhm. Gut. Bevor Flo die nächste Frage stellt, ich muss noch einmal ganz kurz einschieben. Du hast ja gesagt, du hast 5 Kinder. Dein 5. ist noch nicht in der Schule. Da hast du noch kein Elternabendwissen. Es ist auch noch nicht mehr im Kindergarten, weil es ist ja total ganz, ganz frisch. Und ich wollte einfach nur nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch zum Kind Nummer 5, bevor wir das hier komplett vergessen. Weil wann ist es geboren? Im
25.
August?
September. 25. September, September. Also es ist wirklich sehr frisch.
Nee, 25. September?
25. Dann ist es ja, dann ist es ja noch nicht da.
Das ist ja 12. September. Entschuldigung, 25. August. Ich bin völlig durch. Ich habe noch nicht so viel Schlaf. Also, ich mal gleich sagen, das war nochmal.
Auch trotzdem, sehr frisch und herzlichen Glückwunsch.
Ja, 25. August natürlich. September, das ist ja völlig unglaublich. Genau. Mein anderer ist am 22. September geboren. Ich bin etwas durcheinander gekommen. Bei 5 Kindern.
Bei so vielen Kindern kann man das auch mal und insoweit. Nochmal ein großes Dankeschön, dass du trotz dieses vielen Schlafentzugs, den ihr jetzt wahrscheinlich habt, trotzdem mit uns diesen Podcast macht. So, das war ein kleiner Exkurs.
Der Schlafentzug hat sich gut bemerkbar gemacht eben, ja.
Bevor wir jetzt zu deinem neuen Buch kommen, Kalendermädchen, nochmal eine letzte Frage zum Thema Schule. Wie stehst du generell zum Thema Schule? Ja, du wirst natürlich sagen, super, weil du hast 5 Kinder, die müssen zur Schule gehen. Aber wie stehst du dem Thema Schule gegenüber? Gerade weil ja das Thema Schule aktuell doch sehr stark debattiert wird.
Mhm. Da schlagen verschiedene Herzen in meiner Brust. Zunächst einmal bin ich ja Lehrerkind. Mein Vater war Schulleiter. Meine Mutter hat als Lehrerin Quernstiege am Ende Knackis in der JVA Tegel unterrichtet. Und ich habe also das zeigt schon mal zwischen Schulleiter am Gymnasium und Lehrerin am Gefängnis. Das ist eine riesen Bandbreite, was Schule anbelangt. Aber wenn wir uns im Kern mit die klassische Schule anschauen, auch dort in einer Stadt wie Berlin beispielsweise, da gibt es nicht die öffentliche Schule oder die Privatschule, sondern da gibt es so viele unterschiedliche Facetten. Deswegen kann ich, wenn ich von meinen Erfahrungen ausgehe, die jetzt auch meine Kinder haben müssen, dann muss ich sagen, vieles, worüber auch gerade über das Berliner Schulsystem geschimpft wird, ist an der Schule, an der sich meine Kinder, das ist eine öffentliche Schule, aufhalten, nicht gegeben, sondern ganz im Gegenteil, es hat sich wahnsinnig weiterentwickelt im Gegensatz zu dem, was ich erleben musste. Also wir hatten keinen Erzieher noch daneben stehen oder Erzieherin und es gab keine Schulspeisung, es gab keine Mensa in der Grundschule. Das hat übrigens beim Elternabend zu einer regen Diskussion geführt, ne? weil ein Elternpaar hat sich gemeldet und sagt, es ginge nicht, dass ihr Kind mal um 12.15 Uhr, mal um 12.30 Uhr und manchmal sogar um 11.50 Uhr schon Mittag essen würde. Es würde den Biorhythmus völlig durcheinander bringen. Es müsste immer exakt zur selben Zeit sein. Und neben mir saß einer, der gesagt hat, ja, also ich weiß nicht, wie haben wir früher das überlebt? Ja, also da gab's überhaupt kein Essen. Und insofern, da ist wahnsinnig viel geregelt, wahnsinnig viel wird gefördert. Es gibt auch ganz große Defizite und natürlich stellt sich die Frage insgesamt, eher auch bei mir bei Prüfungen, ob das alles noch zeitgemäß ist. Ja, weil Prüfungen sagen ja nur was darüber aus, ob man Wissen auf den Punkt Leistung bringen kann. Aber die wenigsten Berufe hingegen erfordern auch später, was man später im Leben macht, die meisten erfordern ja, dass man kontinuierlich ein gewisses Niveau hält und nicht, dass man auf den Punkt, ja, wie so ein Gehirnchirurg auf den Punkt wirklich genau den richtigen Schnitt setzt oder ein Fußballer im richtigen Moment das Tor schießt. Ich glaube, und das ist sozusagen für viele. Und es sind so unterschiedliche Charaktere, die Kinder sind, auch meine Kinder im Übrigen, so unterschiedlich, dass nicht jedes Schulsystem, es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Und auf der anderen Seite wiederum ist es so, dass Kinder das höchste Gut, wir können ja auch keine Experimente machen. Wir können ja sagen, okay, jetzt machen wir ein Jahr lang alle was völlig anderes und gucken mal, was bei rauskommt. Und das muss man erst einmal zur Kenntnis nehmen. Ja, es muss sich was ändern, aber es ist nicht einfach. Und ich finde, vieles wird auch schlecht geredet. Aber man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Das macht dieses Thema so schwierig.
Ja. Das stimmt. Ich habe noch, wir wollen gleich zum Kalendermädchen kommen, aber vorher noch eine allerletzte Frage zum Thema Elternabend, weil wir gerade auch so die ganze Zeit schon abgelästert haben und ich frage mich einfach so, warum haben eigentlich Elternabende so einen schlechten Ruf? Hast du da eine Antwort, vielleicht eine kurze
wegen
drauf?
Wegen der Eltern. Nicht wegen der Eltern. Und zwar nicht wegen der Schule, nicht wegen der Lehrerinnen und Lehrer, sondern weil die Eltern, die Lehrerinnen, die wollen auch Feierabend machen. Die sitzen ja nicht da und sagen, ey, wie schaffe ich denn das jetzt, dass ich zwei Stunden lang über beispielsweise, letztens hatten wir einen Schulwettbewerb. Ja, da ging es darum, sollten für einen guten Zweck Gelder gesammelt werden. Und da wurden immer in der großen Pause, gab es dann einen Kuchenverkaufsstand. Und bei uns in der Klasse fingen die Lehrer, die Eltern dann an zu sagen, naja, aber es müsste was doch eher lieber was Gesundes sein, was verkauft wird. Und dann kamen die auf Mohrrüben oder so. Also ich will mal ganz kurz, ich melde mich relativ schnell, aber wenn das Ziel ist, dass wir Geld sammeln, dann weiß ich nicht, ob wir da richtig den Verkaufshit haben, wenn wir den Schülerinnen und Schülern Mohrrüben anbieten in der großen Pause. Es gibt ja einen Grund, warum die anderen Kuchen verkauft haben. Am Ende haben sie sich auf einen gesunden Kuchen, was immer das auch sein mag, geeinigt.
Also gesunder Kuchen wahrscheinlich.
Kuchen, genau. Diese Diskussion, die ging und ging und so. Und es gab mal einen, der aus dem Elternabend auch mal getwittert hat. Und der beste Tweet, den er hatte, war, wie heißt denn das eigentlich heute? Heißt es geixt?
Gute Frage. Ich glaube, er hat es geixt dann.
Echt? Wirklich?
Geixt hat er es, oder?
Also, genau. Da war das doch ein damals zu sagen, er ist ein Tweet.
Ja, genau. Damals hat er es getwittert und hat gesagt, jetzt wurde auf dem Elternabend alles gesagt, leider nicht von jedem. Und das ist genau der Punkt. Es ist immer ein Punkt, wird erreicht, wo alles gesagt ist und dann meldet sich noch irgendeiner und hat nochmal einen Dreh. Das sind die Eltern. Ich weiß nicht wieso, anstatt dass wir sagen, komm, hey, wir ziehen das ganze Ding durch und dann ist gut. Das wird manchmal so eine Never-Ending-Story.
Okay, also wenn wir jetzt Hörer haben, die ein bisschen genervt von Elternabenden sind, die vielleicht auch boykottieren oder lieber die Mutter schicken, irgendwie kann man nur sagen, es liegt an uns. Männer, oder?
Also ja, wenn natürlich. Also ich habe noch keine Lehrerin, kein Lehrer erlebt, der gesagt hat, so, ich würde jetzt aber gerne noch mal eine Stunde über was anderes sprechen. Sondern die gucken auch auf die Uhr und die wollen auch immer höflich sein, die können ja auch keinen abwürgen einfach. Also
ja, insofern, das stimmt,
aber ich persönlich, ich bin ja gerne in skurrilen Situationen und so. Also ich mag Eltern.
Ich wollte gerade sagen, für dich ist das Futter eigentlich, oder?
Total. Also es ist total interessant. Ich bin sehr passiv und gucke mich dann um und finde es gar nicht schlimm. Ich gehe gerne auf Elternabende.
Okay. Ja, und mal im Grunde eine Aufforderung, die wir vielleicht mal rausschicken können. Männer, geht auf Elternabende und ändert den schlechten Ruf, oder? Weil wir haben es ja selbst in der Hand, ob er gut wird oder schlecht. Und können ihn teilweise lenken.
Wir haben es tatsächlich selbst in der Hand. Was im Übrigen mich auch sehr wundert, ist, das ist aber wie in der Schule, so da gibt es, und das sind dann tatsächlich auch meistens, ich will ja gar nicht so in Klischees denken, aber das ist meine Beobachtung, meistens Frauen, die sitzen dann alle da und die schreiben jedes Wort mit, obwohl es einen Protokollführer gibt. Die melden sich nicht, wenn es einen Protokollführer gibt, aber die schreiben alles mit. Ich frage mich, wieso? Also das war in der Schule schon so. Da wurde ja jedes Wort immer mitgeschrieben und da konnte man sich am. Da wusste ich schon warum und ich konnte mir mein Hefte ausborgen, weil ich habe nie mitgeschrieben, das war super. aber manchmal frage ich mich auch, was notieren die sich denn da eigentlich alle?
Also unsere Elternabende haben ganz oftmals auch so PowerPoint-Präsentationen von der Lehrerin. Die fotografiere ich tatsächlich nur noch ab.
Ja, brauchst du doch nicht, weil gibt's doch sowieso doch per E-Mail danach. Kriegt ihr die nicht per E-Mail?
Nee, per E-Mail gibst du dann nicht.
Ja, wir kriegen die per E-Mail sogar.
Und ich will ja meine Frau sozusagen zeitnah informieren und dann.
Ja, gut. Aber jetzt überleg doch mal alleine die Mühe, die sich Lehrerinnen und Lehrer machen, eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen, die auch eventuell sogar noch zu verschicken. Das hat sich doch gravierend geändert zu den Elternabenden, die meine Eltern noch erleben mussten und auch durchführen mussten, waren ja Lehrer.
Wobei ich sagen muss, in der Rolle früher war ich immer eher der Angsthase, der zu Hause saß und gehofft hat, dass die Lehrer meinen Eltern dann beim Elternabend nicht irgendwelche Dinge erzählen, die ich eigentlich gar nicht kommunizieren wollte.
Ja, also ja. Nee, vor Elternabend hatte ich nicht so eine Angst. Ja, dass man
boah, da, ich hatte riesig Angst.
Echt? Hast du so viel Scheiße gebaut oder was?
Ich habe irgendwie Scheiße gebaut. Das Schlimmste war der blaue Brief, der dann, wo die Ankündigung kam, ja, okay, so, da kommt demnächst noch der blaue Brief nach Hause.
Ja, ich nehme mal das Schlagwort Angst auf und leite mal über zu deinem aktuellen Buch. Das Kalendermädchen. Genau. Da hat man jetzt schon Gänsehaut. In der Vorankündigung zu deinem Buch wird die Frage aufgeworfen, wie weit geht die Liebe einer Mutter, um ihr Kind vor dem sicheren Tod zu bewahren?
Genau.
Allein das hat mich ja schon gepackt. Und dann ich durfte das Buch schon im Voraus lesen. Mhm. Und das ging auch sehr schnell bei mir, weil man muss ja sozusagen immer umblättern. Mhm. Aber trotzdem bleiben wir bei der Frage, wie weit geht die Liebe einer Mutter, um ihr Kind vor dem sicheren Tod zu bewahren? Wie lautet denn die Antwort? Magst du da was verraten, ohne zu spoilern? Weil es ist ja im Grunde auch wieder ein Elternthema.
Es ist auf jeden Fall ja ein Familienthema. Es geht hier um eine Adoptivmutter, die für ihr Adoptivkind, die 11-jährige Alma, einen Stammzellenspender sucht, um sie vor dem ansonsten misswahrscheinlich sicheren Tod zu retten. Und da muss sie die leiblichen Eltern ausfindig machen. Und da mauert die Adoptionsstelle und sagt, nee, wenn wir den Namen preisgeben der leiblichen Eltern, der Identität der Mutter, dann gefährden wir das Leben der Mutter. Das ist die Ausgangssituation, die dazu führt. Also was sind das für Eltern? Was tragen die für ein Geheimnis in sich? Und unter welchen Umständen ist dieses Kind überhaupt geboren worden? Und jetzt ist es eben so, dass, ohne zu spoilern, es besteht die Möglichkeit, dass ein Psychopath, ein Serientäter, ein Vergewaltiger der Vater ist von der 11-jährigen Alma. Und dass man den besser nicht suchen sollte. Dass man den besser dort lassen sollte, wo er sich versteckt hält. Sie sucht den trotzdem, die Olivia, die Mutter, sie sucht ihn trotzdem, auch wenn der Tod eventuell, also der Mörder, die einzige Möglichkeit ist, das Leben zu retten. Sie bringt sich lieber auch selbst in Todesgefahr und klammert sich, und das ist, glaube ich, das, was Elternschaft ausmacht. Wir klammern uns, wenn es ums Ganze geht, auch an den letzten, kleinsten Strohhalm der Hoffnung. Und bringen uns auch selbst in Gefahr. Deswegen. Das ist ja, glaube ich, so wirklich der Kern, wenn man Vater oder Mutter wird, und ich kann jetzt nur von mir als Vater reden, bis zu dem Moment, an dem man noch kein Kind hatte, war man sich, glaube ich, schon selbst der Nächste, und es würde jetzt schwer fallen, jemanden zu benennen, für den man sterben würde. Von dem Moment an, wo man auf einmal Nachwuchs hat, ist das eigene Leben nicht mehr wert. Und es gibt jemanden im Leben, der wichtiger ist als man selbst. Das ist eine ganz gravierende Erfahrung, die Eltern machen. Das ist die, wie ich finde, gravierendste, emotionalste, tiefgründigste Erfahrung, die man machen kann.
Mhm. Dahinter steckt ja dann eben, was du gerade benennst, die Mutterliebe bzw. Vaterliebe, die man ja dann eigentlich, ne, so als, ich sag mal, Wort dann plötzlich sehr emotional aufladen kann. Das zu thematisieren bzw. da mal reinzugehen, wie gibt es da einen Unterschied zwischen Vaterliebe, Mutterliebe bei dir oder generell? Siehst du da einen Unterschied oder würdest du sagen, nein, das ist 1:1 genau dasselbe? Man geht quasi, wenn es wirklich hart auf hart kommt, bis an die Grenze.
Mhm. Finde ich eine gute Frage, weil es deine Hauptperson hätte ja auch einen Mann und einen Vater sein können. Ne? Also richtig. Nicht die Olivia, die durch ihre Mutterliebe getrieben ist, sondern vielleicht die hat ja auch in dem Roman einen Mann.
Ja, sie hat in dem Roman einen Mann, und mit dem sie gerade in Trennung lebt. Und das entscheide ich in der Regel aus dem Bauch heraus. Ich würde, also nun bin ich keine Frau, aber als Autor probiere ich mich natürlich in all die möglichen Figuren hineinzuversetzen, und habe das ja auch getan in dem Roman. Ich würde das mal aus dem Bauch heraus sagen, dass dieses Gefühl, da ist jemand, der ist wichtiger als ich selbst und ich nehme meinen eigenen Tod in Kauf um das Leben meines Kindes. Und im Übrigen, das ist ja noch nicht mal mein biologisches Kind, aber auch in dem Fall ist Elternschaft ja auch etwas, was nicht nur rein biologisch ist, sondern was auch eine Liebe, eine innere Nähe, eine Beziehung aufbaut. Also gerade bei dem Fall der Adoption, glaube ich, ist die Liebe zum Kind, wenn man ein Baby adoptiert, identisch. Also wenn man ja den biologischen Schaffensprozess, sage ich mal, Entstehungsprozess, der ist ja da bei den Adoptiveltern nicht vorhanden. Ich persönlich kenne auch Adoptiveltern und beide lieben ihr Adoptivbaby, was sie adoptiert haben, was mittlerweile auch ein junges Mädchen ist, abgöttisch. Was ist biologisch natürlich, ich glaube schon, dass biologisch aber etwas einen Unterschied machen muss, und ich stehe da immer bewundernd davor, und das ist ja für mich das größte Wunder des Lebens überhaupt, nämlich dass da Leben entsteht. Also wenn ich mir vorstelle, da ist etwas 9 Monate in mir herangewachsen, was ich dann auch immer intensiver auch gespürt habe, wenn ich mir klar werde, dass ich derjenige bin, der Leben hervorbringt, und zwar das im wahrsten Sinne des Wortes, unter Schmerzen, und dann sich mein ganzer Körper komplett verändert, so dass ich dann auch sogar noch im Regelfall in der Lage bin, dieses Kind aus mir heraus zu ernähren. Also, dass das natürlich eine andere Bindung hervorrufen muss als die des männlichen Erzeugers. Das ist klar. Das ist jetzt gar nicht wertungsvoll, eine bessere oder eine stärkere Bindung oder eine wertvollere Bindung, das will ich gar nicht sagen. Ich glaube aber, dass es eine andere Beziehung ist. Und das könnte schon dazu, dass die Liebe auch nochmal ganz anders empfunden wird. Sicher können wir uns ja nicht sein, solange wir nicht unsere Gehirne mal switchen können.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, Sebastian, dass bevor du Kinder hattest, so die Frage, für wen opfere ich mein Leben, irgendwie nicht immer eindeutig zu beantworten war. Mit Kindern weiß man, die Kinder sind das Ein und Alles. Hat diese Denke eigentlich auch Auswirkungen auf die Plots in deinen Thrillern? Also, hat sich da was verändert bei dir, seitdem du Vater bist, auch in deinen künstlerischen Werken?
Also,
Horrorszenarien sozusagen. Ja, bist du da tatsächlich jetzt eher?
Nee, es gibt eine Anekdote, eine wahre Anekdote, dass man, als zum ersten Mal irgendwie herauskam, 2010, ich werde Vater, und zum ersten Mal, da habe ich einen Leserbrief bekommen, eine Frau schrieb mir nach dem Motto, ich hoffe, dass du aber trotzdem weiter Thriller schreibst und nicht so eine Rosamunde Pilcher Liebessponzetten oder sowas, dass jetzt alles nur schön und rosa. Das
liegt ja nah, ne?
Ja, dass du jetzt weich wirst quasi. Und ich habe geantwortet, nee, ich glaube, dass ich wahrscheinlich sogar etwas düsterer, vielleicht auch expliziter schreiben werde, weil meine Ahnung, die sich auch bestätigt hat, ist, bevor ich Vater wurde, waren meine ganzen Ängste, Sorgen abstrakter Natur. Ich hatte sie zwar schon, weil ich eine große Fantasie habe, aber mit meiner Vaterschaft wurden sie dann konkret. Dann war tatsächlich auf einmal ein Lebewesen da, dem unglaublich viel passieren konnte in dieser doch sehr gefährlichen Welt. Und da Bücher auch mein Ventil sind, ich meine Ängste verarbeite, da drin hatte ich auch mal ganz konkrete Ängste, die konnte ich niederschreiben, und diese Familiengeschichte, Verlustängste, Todesängste, all die sind dann noch einmal deutlicher in meinen Werken eine Zeit lang gewesen.
Mhm. Finde ich ganz spannend, gerade wenn du sagst, das Ventil für deine Ängste. Wie kannst du denn oder wie schaffst du es quasi trotzdem, beides voneinander zu trennen, dich also wirklich abzuschalten, dich auf die Kinder zu konzentrieren, auf deine Familie zu konzentrieren und dann gleichzeitig aber auch, oder nicht gleichzeitig, sondern eben auf der anderen Seite, dich deiner Fantasie beziehungsweise deinen Werken zu widmen und wiederum die Ängste aus dem Privaten eben mitzunehmen.
Also in einem Wort, zunächst einmal schlecht. Also das ist, da bin ich jetzt kein Meister drin, und das ist auch, ich habe keinen Beruf, wo sich meine Arbeit wirklich, wo ich den Griffel niederlegen lassen, fallen lassen kann und nach Hause gehe und mich wirklich, wirklich hundertprozentig sofort auf etwas anderes, auch Wichtigeres, nämlich die Familie, fokussieren kann. Es gibt da mehrere Mechanismen, die ich habe. Zum einen brauche ich ein Büro. Also ich brauche alleine einen Fahrtweg, und der sollte auch jetzt schon ein bisschen länger sein, also zumindest eine Viertelstunde. Ich könnte auch mein Büro nicht in der Wohnung oder im gleichen Haus haben. Ich brauche einen gewissen Abstand, und den nutze ich dann, die Fahrt nach Hause, um wirklich das zurückzulassen. Weil sonst habe ich die Figuren, die nehme ich mit, die sitzen bei mir am Esstisch, und ich muss mich also sozusagen dann konditionieren. Noch schlimmer ist es aber fast gar nicht mit meiner Arbeit, sondern das haben wir alle, das können wir alle nachvollziehen, das ist das Handy, dass man dann eben dann doch am Esstisch sitzt und nochmal SMS oder WhatsApps beantwortet, oder man wird irgendwie getriggert, es macht Ping, man muss drauf gucken, und dann ist man auch im Kinderspielzimmer, und der Kleine will, dass man mit ihm spielt, und dann hat man nicht so eine Lust auf Lego schon wieder, und dann weiß ich was, scrollt man doch noch durch ein paar Nachrichten auf dem Handy. Das ist sozusagen etwas, wo ich mich immer und immer wieder ertappe und sage, nein, also wenn du schon, du bist ja auch viel unter, ich bin auch viel unterwegs, aber wenn ich da bin, dann sollte diese Zeit im Idealfall fokussiert sein, und da muss ich mich auch wirklich konditionieren. Deswegen sitze ich auch manchmal noch im Auto, bevor ich reingehe, ja, nicht weil ich keine Lust habe reinzugehen, sondern weil ich dann lieber sage, komm, lieber ich schicke diese Sprachnachricht jetzt noch ab und mach mein Handy dann aus, als dass ich zwar 3 Minuten früher bin, aber dann schon wieder auch die Kinder mich nur mit dem Telefon sehen. Aber ich muss sagen, das gelingt mir eben nicht immer. Das ist wirklich ein Struggle.
Mhm. Aber du versuchst es immer, das ist ja schon mal viel wert.
Ich versuche es immer, und ich glaube, ich werde da auch immer besser da drin, und habe dann auch ab einer gewissen Zeit wirklich mein Handy in dem Nicht-Stören-Modus, wo wichtige Anrufe, sprich von der Familie oder sowas, wenn irgendwas wirklich ist, noch durchkommen. Ich habe auch ein paar Apps wieder mal gelöscht, um mich davon zu lösen, dass ich da nicht ständig in Versuchung gerate. Das ist ja schon eine Art Zwangsstörung, dieses Gerät. Was ich nicht verhindern kann, ist aber, dass ich dann gleich wohl getriggert werde und auf einmal jemand am Esstisch was sagt, wo ich sage, stimmt, ja. Und dann auf einmal, das ist genau das Puzzlestück, was ich gesucht habe für eine Geschichte, und dann auf einmal abdrifft in Gedanken und dann so in meiner Welt bin. Und dann haben die sich schon angewöhnt, immer Sachen so dreimal zu fragen oder zu sagen, damit Papa dann wieder... Ja, da ist. Ja, das ist aber so eine Berufskrankheit. Ja. Also insofern, da kann ich sehr viel besser sein drin.
Okay. Sebastian, ich habe zum Abschluss, würde ich ganz gerne nochmal auf ein drittes Buch von dir zu sprechen kommen, das schon etwas älter ist. Ne? Ja, ne? Es heißt Fische, die auf Bäume klettern. Okay. Und inspiriert zu diesem Buch hatte ich ja dein Vater sein und die Frage, was du deinen Kindern für das Leben mitgeben möchtest.
Ja, richtig.
Magst du uns vielleicht so deine Top 3 nennen, ganz kurz? Was möchtest du deinen Kindern mitgeben? Was sind da die wichtigsten Werte, die du auch im Buch natürlich dann wahrscheinlich verarbeitet hast, aber damit man so eine Aussicht hat?
Also das Wichtigste, was ich meinen Kindern mitgeben wollen würde, ist, dass es wahrscheinlich nie möglich sein wird, dass wir ganz allgemein den Sinn des Lebens erfassen mit unserem Gehirn, dass wir wissen, warum sitzen wir hier auf einer sich selbst drehenden Kugel und schleudern durchs Weltall. Warum? Aber was wir können und sollten, ist, dass wir den Sinn unseres eigenen Lebens bestimmen und dass wir den erforschen. Und dass wir da habe ich anhand meinem Beispiel gesagt, also ich glaube, dass der Sinn des eigenen Lebens ist, so viele Reisen wie möglich zu machen. Und will meine Kinder dazu animieren, auch so viele Reisen wie nur irgendwie möglich zu machen. Und das im übertragenen Sinne. Ich meine, Reisen nicht nur, ich fahre von A nach B, sondern dieses Gespräch hier, was wir gerade führen, ist eine Reise. Ich bin aufgebrochen von zu Hause. Ich bin hier zu diesem Gespräch gekommen und dann werden wir, nachdem wir diese Reise miteinander hatten, wieder in unsere normale Welt zurückgehen. Und jeder hat hoffentlich etwas daraus mitgenommen. Jedes Buch, was wir lesen, jeden Mensch, den wir kennenlernen, auf dem Job natürlich auch richtige Reisen. Das schafft Erinnerungen. Und da habe ich meinen Kindern gesagt, es ist nur die Frage, welche Reise trete ich an und welche trete ich nicht an. Es gibt ja diesen Spruch nach dem Motto, am Ende des Lebens hat man nur das bereut, was man nicht gemacht hat, was nicht stimmt. Ich habe noch nie Käfigkampf gemacht und werde es auch nicht bereuen, dass ich es nicht mache. Welche Reise lohnt sich? Und die meisten Menschen allerdings trauen sich nicht, diese Schwelle zum Aufbruch zu überschreiten, aus Angst. Und das kann ich sagen, weil ich auch ein ängstlicher Mensch war. Und da habe ich meinen Kindern 3 Kriterien an die Hand gegeben. Und ich habe ihnen gesagt, du willst etwas Neues ausprobieren, eine Reise antreten. Stell dir 3 Fragen. Erste Frage, wenn du aufbrichst, könnte es sein, dass du stirbst, dass deine Gesundheit beschädigt wird. Wenn nein, kann es sein, dass du deswegen in den Knast kommst, deine Freiheit verlierst? Wenn nein, stell die Frage, kann es sein, dass du jemand anderen schädigst? Wenn du 3-mal Nein sagst, dann go for it. Weil dann kann nicht so wahnsinnig viel passieren. Alles andere sind subtile Sachen. Ja, und mein Sohn, der mal sagt, ich würde gerne im Chor singen, aber ich habe Angst, dass die anderen lachen. Ja, stirbst du deswegen? Wahrscheinlich eher nicht. Kommst ins Gefängnis? Na, so schlecht wirst du nicht singen. Und schädigst du jemand anderen? Wie gesagt, vielleicht kriegen die einen Tinnitus, aber ich glaube es eher nicht. Also, go for it. Was soll denn passieren? Ja, die könnten lachen. Ja, aber das fällt nicht in dieses Schema rein. Das ist eine Schwelle, die hindert dich von deiner Reise und aus der du wieder neue Erfahrungen machen kannst. Also, sich selbst zu überwinden, da habe ich diese Dreier-Checkliste aufgestellt und die natürlich ein bisschen ausgeführt, weil die ganz so einfach natürlich auch wieder nicht umzusetzen ist.
Spannend, ja. Sebastian, ich habe die Ehre, meine letzte Frage, Spotify, wir haben eine Playlist, auf der wir Songs unserer Gesprächspartnerin draufpacken und wir wollen dich gerne natürlich auch fragen, welchen Song dürfen wir für dich raufpacken auf unsere Liste? Irgendwas, was du sagst, so damit stehe ich jeden Morgen auf oder damit verbinde ich irgendeine bestimmte Geschichte, keine Ahnung.
Naja, oder was du immer auf Elternabenden hörst wahrscheinlich, oder?
Auf Elternabend wird leider nichts gespielt, aber also zumindest das eine, den Stopptanz haben wir ja nie gemacht. aber tatsächlich aktuell, ich feiere meinen Kleinen immer in die Kita und dabei hören wir seine Playlist, die aus Songs besteht, die ich ihm mal vorgestellt habe. Und sein aktueller Lieblingssong ist Zu spät von den Ärzten. Okay. ich habe den damals auch so schon gemocht, weil ich genauso, das war genauso mein Ding. Ja, ich war ja so dieser schüchterne Kleine, habe gedacht, von wegen also irgendwann bin ich ein Star und alle laufen hinter mir her und dann ist es zu spät. Ist auch, also so ist ehrlich gesagt auch nicht gekommen, muss man sagen. Ich habe ja davon geträumt, Musiker zu werden und das hat ja nicht geklappt. Aber Zu spät von den Ärzten, der singt das alles mit und du liebst mich nur, weil er ein Auto hat und nicht wie ich ein klappriges Damenrad. Wie gesagt, er wird jetzt bald 4 und das ist einer seiner Lieblingssongs. Insofern könnt ihr gerne auf die
Liste. Cooles Lied und coole Geschichte auch dazu. Ja. Also die Ärzte kommen auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung für uns, die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast natürlich. Abonnieren, anhören, bewerten, weitersagen, aber anhören ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich. So. Und wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder generell zu unserem Podcast, könnt ihr uns auch schreiben. Gerne eine E-Mail. Postkarten schreibt man heutzutage, glaube ich, nicht mehr. Aber die E-Mail-Adresse, Flo, die kannst du nochmal schnell sagen.
Genau, podcast@echtpapas.de.
So, und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, viel Erfolg für dein Buch,
danke,
Sebastian.
Dass du da warst. Danke.
Und ich hoffe, du gehst auch mal auf Lesereise damit.
Ja, ja, ich bin auf einer relativ großen Tour mit dem Kalendermädchen.
Bist du auch in Hamburg?
Ich bin auch in Hamburg, ja. Und da in der Barclays Arena. Und es wird voll werden, hoffe ich.
Okay. Ja. Alle Termine auch außerhalb von Hamburg findet man auf deiner Website wahrscheinlich.
Genau, sebastianfitzek.de, einfach mal gucken.
Sehr schön.
Alles gesagt.
Vielen herzlichen Dank, ja. Und hat
danke
groß Spaß gemacht. Danke, dass ihr mir zugehört habt.
Danke, danke dass du uns was erzählt hast und vor allem ruhige Nächte die nächsten Monate.
Danke vielmals.
Dankeschön, Sebastian und ciao, alle ciao, anderen. Auch. Bis in 2 Wochen. Tschüss.